zu Beginn der Predigt möchte ich aus Matthäus etwas lesen mit euch. Matthäus 6. Und dort ist das Vater unser. Und hier möchte ich den Fokus auf Vers 13 legen. In Matthäus 6, Vers 13 steht geschrieben, wo Jesus uns auffordert, wie wir beten sollen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Viele Menschen dient dieser Vers als Anstoß. Beispielsweise in der katholischen Kirche, der Papst möchte diesen Vers verändern, möchte diese Übersetzung verändern, sagt, das ist eine falsche Übersetzung, weil er sich nicht vorstellen kann, dass man Gott beten soll, dass er einen nicht in Versuchung führt. Wenn wir uns den Grundtext angucken, steht allerdings für das Wort hineinführen in die Versuchung, isphero, und das bedeutet wirklich richtig hineintragen, hineinbringen. Also wer Latein hatte, ferre ist tragen, griechisch ist das gleiche hier, richtig hineintragen in die Versuchung. Wir sollen Gott, das hat der Herr uns gelehrt, betet ihr nun so, und dann unter anderem, führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Was bedeutet das? Und ich habe jetzt mal ein Beispiel ausgewählt, wo man vielleicht so ein bisschen sehen kann, wie das ist, wenn Versuchung über jemanden kommt. Und zwar als König David damals Israel hat zählen lassen, die Volkszählung. Und hier gibt es zwei Stellen. Einmal in 2. Samuel 24,1 und einmal in 1. Chronik 21,1, die uns sagen, was so ein bisschen der Initiator dessen war, dass die Zählung überhaupt stattgefunden hat. In 2. Samuel steht geschrieben, und der Zorn des Herrn entbrannte erneut gegen Israel, und er reizte David gegen sie, indem er sprach, geh hin, zähle Israel und Juda. In 1. Chronik 21 steht geschrieben, und Satan stand auf gegen Israel und reizte David, Israel zu zählen. Also wie kann man das jetzt verstehen? An einer Stelle steht hier geschrieben, der Herr wurde zornig auf Israel und reizte David dazu, dass die Volkszählung stattfindet. Und an der anderen Stelle ist es der Satan gewesen. Wenn wir uns einmal das Buch Hiob angucken, dort wird im Grunde genommen erklärt, wie dieses Zusammenspiel stattfindet. In Hiob Kapitel 2, ab Vers 2 würde ich lesen, dort hat Hiob bereits seine gesamte Familie verloren, also seine Kinder verloren, seine Frau ist noch da und auch seinen ganzen Besitz verloren. Der Satan hat ihn alles genommen. Und hier jetzt an diesem zweiten Kapitel sehen wir nochmal, wie der Herr mit dem Satan spricht. Ich lese mal vor. Und der Herr sprach zum Satan, woher kommst du? Und der Satan antwortete dem Herrn und sprach, vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandeln auf ihr. Und der Herr sprach zum Satan, hast du Acht gehabt auf meinem Knecht Hiob? Denn seinesgleichen ist kein Mann auf der Erde, vollkommen und rechtschaffen, gottesfürchtig und das Böse meiden. Und noch hält er fest an seiner Vollkommenheit, obwohl du mich gegen ihn gereizt hast, ihn ohne Ursache zu verschlingen. Das war, als der Satan gesagt hatte, dass Hiob Gott nur dient, weil er Reichtum hat und Segen erfahren hat vom Herrn. Und hier sagt der Herr, obwohl du mich gereizt hast, ihn ohne Ursache zu verschlingen. Dabei war es ja der Satan, wie wir wissen, der diese Handlung vollzogen hat, dass die Kinder gestorben sind und alles. Und dann geht weiter in Vers 4 hier. Und der Satan antwortete dem Herrn und sprach, Haut um Haut, ja, alles, was der Mensch hat, gibt er für sein Leben. Und jetzt sagt der Satan weiter hier, aber strecke einmal deine Hand aus und taste sein Gebein und sein Fleisch an, ob er nicht offen von dir sich lossagen wird. Und der Herr sprach zum Satan, siehe es in deiner Hand, nur verschone sein Leben. Und der Satan ging vom Angesicht des Herrn weg und er schlug Hiob mit bösen Geschwüren von seiner Fußsohle bis zu seinem Scheitel. Also hier wird nochmal ganz klar gesagt, der Herr hat es erlaubt, dass der Satan hier Hiob Böses antut. Hiob ist in einer Versuchung, er ist in einer Versuchung, in der der Satan versucht, durch Leid Hiob dazu zu bringen, sich von Gott loszusagen. Gott selber hat gesagt, weil er das zugelassen hat, nimmt eine gewisse Verantwortung dafür, aber der Satan ist der Akteur, der hier diese Taten vollbringt. Gott hat nur zugelassen, dass Hiob in diese Versuchung hineingeführt wurde. Und wenn wir jetzt hier sehen, haben wir ganz klar gelesen in Vers 7, dass der Satan das ist, der hier die Geschwüre auf Hiob geparkt hat, dass der Satan ihn mit den Geschwüren geschlagen hat. Und wenn wir es aber in Hiob Kapitel 42, Vers 11 lesen, Dort ist schon alles vorbei und Hiob hat diese Versuchung überstanden. Der Satan hat verloren gegen Hiob. Hiob hat an der Gottesfurcht festgehalten. Und wenn wir hier ab Vers 11 lesen, in Kapitel 42 von Hiob steht wiederum geschrieben, und alle seine Brüder und seine Schwestern und alle seine früheren Bekannten kamen zu ihm und sie aßen mit ihm in seinem Haus und sie bezeugten ihm ihr Beileid und trösteten ihn. Und jetzt spricht hier ja der Erzähler, wegen all des Unglücks, das der Herr über ihn gebracht hatte. Und sie gaben ihm jeder eine Kesita und jeder einen goldenen Ring. Also wir sehen, wenn Gott in bestimmten Situationen zulässt, dass der Satan an uns, an unsere Familien herankommt, dann ist es das, dass der Herr uns hat in Versuchung hineingeraten lassen. Und der Herr Jesus hat uns gelehrt, wir sollen darum beten, dass sowas nicht passiert. Ich denke, sicherlich wird nicht jede Versuchung von uns weggenommen werden. Es wird immer mal wieder sein, dass wir Versuchungen haben. Alle, die Gott historisch leben wollen, werden Verfolgung erleiden. Aber das ist schon ein wichtiges Gebet, dass wir Gott regelmäßig darum bitten, Herr, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Übel, erlöse uns von dem Satan, dass er uns nicht dieses Leid antun kann, was er Hiob angetan hat. Wenn wir jetzt die Geschichte von David weiterlesen, hier steht geschrieben, dass ihm, nachdem er das, also die Volkszählung beauftragt hatte, bewusst wurde, dass er gesündigt hatte. Aber David schlug das Herz, nachdem er das Volk gezählt hatte, und David sprach zu dem Herrn, ich habe sehr gesündigt in dem, was ich getan habe. Und nun, Herr, lass doch die Ungerechtigkeit deines Knechtes vorübergehen, denn ich habe sehr töricht gehandelt. Also jetzt merkt David, der hat das Volk zählen lassen, das war eigentlich keine gute Idee. Joab hat ihn auch vorher schon gewarnt, dass es nicht gut ist, das Volk zählen zu lassen. Aber David wollte das unbedingt, weil er dieser Versuchung, die der Satan ihm ins Ohr geflüstert hatte, wo der Herr das zugelassen hat, unbedingt nachgeben wollte. Und David ist vielleicht stolz gewesen, wollte sehen, was für ein großes, mächtiges Heer er hat, welche große, mächtige Nation er hat. Aber es gibt noch einen anderen Grund, warum das überhaupt als Sünde zählt. Denn eine Volkszählung an sich, wir sehen in der Bibel an sich nirgendwo, du darfst nicht das Volk zählen. Aber im zweiten Buch Mose Exodus, Kapitel 30, Vers 11 bis 14, wird erklärt, wenn eine Volkszählung stattfindet, wie das sein muss, ohne dass Schuld auf das Volk geladen wird. Dort steht geschrieben, und der Herr redete zu Mose und sprach, wenn du die Summe der Kinder Israel aufnimmst nach ihren Gemusterten, so sollen sie bei ihrer Musterung jeder eine Sühne seiner Seele dem Herrn geben, dass keine Plage unter ihnen entstehe bei ihrer Musterung. Dies sollen sie geben, jeder zu den Gemusterten übergehende die Hälfte eines Schekels nach dem Schekel des Heiligtums, 20 Gera der Schekel, die Hälfte eines Schekels als Hebopfer dem Herrn. Und jeder, der zu den Gemusterten übergehende von 20 Jahren und darüber, soll das Hebopfer des Herrn geben. Also wir sehen nicht, dass David das gemacht hat bei der Volkszählung. Wir wissen auch, dass David auch schon an anderer Stelle mal das Gesetz nicht richtig gehalten hat, als die Bundeslade transportiert werden sollte. Da hatte David die auf dem Ochsenkarren transportieren lassen anstelle von Stäben am Anfang. Und die ist dann fast runtergefallen. Uzia wollte sie auffangen und ist dann daran gestorben, weil man die Bundeslade als normaler Israelit nicht anfassen durfte. Also wir sehen hier, dass in dieser Situation Israel hatte gesündigt. Und Gott hat dann zugelassen, dass der Satan, David, der vielleicht in seinem Herzen auch stolz war, wir wissen es nicht, aber auf jeden Fall hat Israel gesündigt, denn der Herr war zornig über Israel. Und hat zugelassen, dass David Versuchung erlitten hat. Die hat David nachgegeben. Der Satan hat ins Ohr geflüstert, das Volk zu zählen. David wollte das. Er hat dem nachgegeben. Und er hat es nicht ordnungsgemäß gemacht. Und nun ist die Situation, dass Gott Israel dafür bestraft. Und zwar nicht einfach so, sondern wir wissen, dass der Herr zornig auf Israel war. Also er hat jetzt nicht einfach, weil David einen Fehler gemacht hat, Israel bestraft. Israel sollte für seine Sünden, die sie gemacht haben, eine Strafe bekommen. Und dass hier die ganze Handlung drumherum ist der Anlass für die Strafe, wie sie ausgeführt wird. Und wir lesen das weiter. David soll sich eine von drei Strafgerichten aussuchen in Vers 11, Kapitel 24 von 2. Samuel, Vers 11. Und als David am Morgen aufstand, da erging das Wort des Herrn an Gad, den Propheten, den Seher Davids, indem er sprach, geh hin und rede zu David, so spricht der Herr. Dreierlei lege ich dir vor, wähle dir eins davon, dass ich es dir tue. Und Gad kam zu David und teilte es ihm mit und sprach zu ihm, sollen dir 7 Jahre Hungersnot in dein Land kommen, oder willst du 3 Monate vor deinen Bedrängern fliehen, indem sie dir nachjagen, oder soll 3 Tage Pest in deinem Land sein? Und wisse, sieh zu, was für eine Antwort ich dem zurückbringen soll, der mich gesandt hat. Und David sprach zu Gad, mir ist sehr Angst, mögen wir doch in die Hand des Herrn fallen, denn seine Erbarmungen sind groß, aber in die Hand von Menschen lass mich nicht fallen. Ja, und nun passiert das, wovor auch in 2. Mose schon gewarnt wurde, damit keine Plage über Israel kommt, sollten die Leute, wenn sie gezählt werden, einen Schekel abgeben, dem Opfer, also das Opfer zum Herrn. Das wurde nicht gemacht hier. Und jetzt kommt die Pest über Israel. Und wir sehen hier dann in 2. Samuel 24 ab 15, da sandte der Herr eine Pest unter Israel vom Morgen an bis zur bestimmten Zeit und es starben vom Volk von Dan bis Beersheba 70.000 Mann. Und als der Engel seine Hand gegen Jerusalem ausstreckte, um es zu verderben, da reute es den Herrn das Übel und er sprach zu dem Engel, der unter dem Volk verdarb, genug, sieh jetzt deine Hand ab. Der Engel des Herrn war aber bei einer Tenne Avrans des Jebusiters. Und als David den Engel sah, der unter dem Volk schlug, sprach er zu dem Herrn und sagte, siehe, ich habe gesündigt und ich habe verkehrt gehandelt, aber diese Schafe, was haben sie getan? Es sei doch deine Hand gegen mich und gegen das Haus meines Vaters. Also hier ist jetzt, wie angekündigt in 2. Mose, die Plage über Israel gekommen. Und wir sehen auch, was David gesagt hatte, lieber möchte ich in die Hand des Herrn fallen, denn er ist voller Gnade. Wir sehen hier, dass der Herr an einem bestimmten Zeitpunkt, nachdem 70.000 Mann gestorben sind an der Plage, Gnade geschenkt hat und als auf dem Weg zu Jerusalem die Plage war, hat er die gestoppt. Ja, also wir sehen hier die Gnade des Herrn in dieser Plage zum einen. Und zum anderen sehen wir auch, David hat gar nicht verstanden, warum leiden jetzt diese Israeliten darunter, nicht? Wir, die wir die Bibel haben, wissen, was in 2. Samuel Kapitel 24, Vers 1 steht, und der Zorn des Herrn brannte erneut gegen Israel. Und wir wissen, der Herr ist nicht einfach aus Spaß zornig, sondern da haben sie vorher gesündigt gehabt. Aber David, der versteht jetzt gar nicht, warum wird Israel dafür bestraft, was ich falsch gemacht habe, nicht? Und David also geriet in diese Versuchung hinein, hat ihr nachgegeben, und das hat Folgen gehabt, und dadurch wurde das Volk auch bestraft. Aber das Volk wurde nicht bestraft wegen Davids Sünde, sondern weil der Herr zornig auf Israel war, weil sie vorher schon falsch gehandelt haben müssen. Da sehen wir, dass die Wege des Herrn auch oft unergründlich sind. Oft verstehen wir nicht, warum geschehen manche Dinge. Das für den Herrn sichtbare und was wir jetzt hier in dem Fall in der Bibel offenbart haben, ist für uns oft verborgen. Bei all dem, was wir jetzt aber gesehen haben, ist wichtig zu verstehen, in Jakobus Kapitel 1 steht geschrieben, dass Gott nicht zur Sünde verführt. Und in Vers 13, Kapitel 1, Jakobus, Vers 13, steht geschrieben, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht, denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen, er selbst aber versucht niemand. Jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Und hier sehen wir, Gott ist nicht derjenige, der selbst versucht. Also hier steht im Vers 13 am Ende geschrieben, er selbst aber versucht niemanden. Und die Betonung, denke ich, liegt hier auf Gott selbst versucht niemanden. Er kann uns in Situationen hineingeraten lassen, in der wir versucht werden, aber das ist nicht Gott, der uns dann ins Ohr flüstert, zählt das Volk, das ist der Satan. Gott lässt zu, dass wir in Situationen geraten, wo wir getestet und geprobt werden oder versucht werden, ja, und er ist aber niemals jemand, der uns selber zu einer sündigen Handlung anleiten würde. Niemals würden wir in der Bibel zum Beispiel, was wir jetzt heute als offenbartes Wort Gottes haben, irgendwas finden, was Gott schlecht findet, wofür wir bestraft würden, wenn wir uns daran halten. Oder Gott würde uns niemals zum Beispiel, manche sagen hier, sie haben von Gott ein Wort empfangen, dazu anleiten, zu sündigen und Dinge zu machen. Zum Beispiel sagt jemand, ja, aber ich habe von Gott auf dem Herzen bekommen, dass ich diesen Ungläubigen heirate. Das ist natürlich verboten in der Bibel. Das würde Gott niemals machen. Gott verleitet niemals zur Sünde. Er lässt uns nur in Situationen geraten, in die wir ja von Versuchungen heimgesucht werden können. Zum Beispiel hier auch ist es mit Jesus geschehen. Als in Lukas Kapitel 4, Vers 1 und 2 Jesus von dem Heiligen Geist in die Wüste geführt wurde. Also lesen wir mal hier. Jesus aber voll Heiligen Geistes kehrte vom Jordan zurück und wurde durch den Geist in die Wüste 40 Tage umhergeführt und wurde von dem Teufel versucht. Also wir sehen, Jesus ist jetzt in einer Situation geführt worden, wo Versuchung ist, nicht? Und Jesus hat hier eine Versuchung gehabt, die für Menschen, muss man sich vorstellen, wenn man 40 Tage lang nichts isst, er hat ja 40 Tage lang gefastet dort, und dann kommt der Teufel und sagt, ja, mach doch einfach hier Brot draus. Das ist eine unglaubliche Versuchung, ein unglaublicher Test, wo man das Fleisch überwinden muss, wo der Geist das Fleisch besiegen muss, nicht? Und Christus hat das natürlich nicht nur hier geschafft, sondern auch an vielen anderen Stellen. Jesus hat viele Versuchungen gehabt, haben wir heute auch alles gehört schon, bei der Kreuzigung, wo sie gesagt haben, steige doch herab, haben sie verspottet, haben den König verspottet, der die Welt geschaffen hat, der Urheber des Lebens ist. Und Jesus hätte jederzeit runtersteigen können und hätte dem allen ein Ende machen können. Aber der Herr hat gezeigt, dass der Geist wichtiger ist als das Fleisch, dass er nicht den fleischlichen Versuchungen nachgibt, sondern dass er dem Geist folgt, dem Geist Gottes, dem Willen Gottes alle Zeit tut. Und so haben wir, wie bei Hiob auch, hier jemanden, vor allem Christus an dieser Stelle hier, der die Versuchung überwindet. Der wurde in eine Versuchung hineingeführt vom Heiligen Geist, aber er hat sie überwunden. Er hat gesiegt gegen den Satan, der hat verloren. Und trotzdem ist es aber so, dass der Herr uns beauftragt hat, dass wir als Christen jetzt nicht versuchen sollen, auch in Versuchungen zu geraten und die zu bestehen, sondern dass wir den Herrn darum bitten sollen, dass wir nicht in Versuchungen geraten. Lass mich doch noch eine Stelle aus Lukas 22, Vers 46 lesen, wo geschrieben steht, das ist Jesus, spricht zu den Jüngern, und er sprach zu ihnen, was schlaft ihr, steht auf und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Ja, also wir haben ganz klar den Auftrag von Gott an mehreren Stellen, wir sollen darum beten, dass ihr nicht in Versuchung kommt, dass keine Versuchung uns widerfährt. Und ich denke, das ist ziemlich wichtig, denn keiner von uns möchte das erleben, was Hiob erlebt hat. Nicht? Keiner von uns möchte, denke ich, so eine Krankheit erleben und möchte, dass seine Kinder sterben. Also wenn der Herr uns so oft in der Bibel lehrt, dass wir darum beten sollen, nicht in Versuchung zu geraten, dann sollten wir das auch ernst nehmen und in unserem Gebetsleben daran denken, wirklich den Herrn darum zu bitten, dass wir nicht in Versuchung geraten, dass er uns nicht in Versuchung führt, sondern von dem Bösen erlöst. Zum Schluss möchte ich jetzt nochmal hier aus der zweiten Chronik ein Beispiel, wie das sein kann. Der Unterschied zwischen in eine Versuchung geraten und nicht in eine Versuchung geraten anhand eines fleischlichen Kampfes darstellen. Und das ist, als König Josaphat in Israel regiert hat. Ich lese mal von 2. Chronik, Kapitel 20 bis 1 bis 4 erstmal. Und es geschah danach, da kamen die Kinder Moab und die Kinder Ammon und mit ihnen von den Moinitern gegen Josaphat zum Kampf. Kampf in dem Fall würde ich jetzt mal als Versuchung darstellen. Das heißt, die wollten gegen ihn kämpfen. Das wäre so eine Versuchung, wo der Teufel gegen uns geistlich kämpft. Und man kam und berichtete Josaphat und sprach, eine große Menge ist gegen dich gekommen von jenseits des Meeres, von Syrien. Und siehe, sie sind bei Hasason Tama, das ist En-Gedi. Da fürchtete sich Josaphat und richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen. Ja, Josaphat reagiert jetzt darauf, indem hier mögliche Versuchung bevorsteht, der Kampf bevorsteht, darin den Herrn zu suchen und um Hilfe zu bitten. Und er rief ein Fasten aus über ganz Juda, und Juda versammelte sich, um den Herrn um Hilfe zu suchen. Sogar aus allen Städten Judas kamen sie, um den Herrn zu suchen. Also hier wird totaler Einsatz gezeigt, um den Herrn anzuflehen, dass er ihnen in dieser Not hilft. Nicht? Die wollen nicht einfach in diese Versuchung, in diesen Kampf hineingehen und sagen, ja, wir überstehen das schon irgendwie, sondern sie rufen erstmal den Herrn um Hilfe an. Sie wollen den Herrn auf ihrer Seite haben. Und in Vers 14 geht es dann weiter. Und Jachsael, der Sohn Zakarias, des Sohnes Benajas, des Sohnes Jekediels, des Sohnes Matanias, der Levit, von den Söhnen Asafs, auf ihn kam der Geist des Herrn mitten in der Versammlung. Und er sprach, hört zu, ganz Juda und ihr Bewohner von Jerusalem und König Josaphat. So spricht der Herr zu euch. Fürchtet euch nicht und erschreckt nicht vor dieser großen Menge, denn nicht euer ist der Kampf, sondern Gottes. Morgen zieht gegen sie hinab, siehe, sie kommen, die Anhöhe zieht herauf, und ihr werdet sie am Ende des Tals finden, vor der Wüste Jeruels. Und ihr werdet hierbei nicht zu kämpfen haben. Tretet hin, steht auf, seht die Rettung des Herrn an, euch Juda und Jerusalem. Fürchtet euch nicht und erschreckt nicht, morgen zieht ihnen entgegen, und der Herr wird mit euch sein. Und hier haben wir das Versprechen Gottes im Grunde genommen, wenn wir den Kampf als Versuchung interpretieren. Ja, für uns der geistliche Kampf, die Versuchung. Hier der leibliche Kampf für Israel, der Krieg mit diesen übermächtigen Völkern, wo der Herr gesagt hat, das Gebet von denen erhört hat und gesagt hat, ihr werdet gar nicht kämpfen müssen. Ihr werdet gar nicht in Versuchung geraten. Der Herr wird den Sieg für euch herbeiführen. Und ihr sollt da hinziehen und euch das ansehen, aber ihr werdet nicht kämpfen müssen. Und wenn wir jetzt weiterlesen ins 2. Chronik 20, Kapitel 20, Vers 20 bis 27 steht geschrieben. Und sie machten sich frühmorgens auf und zogen aus zur Wüste Tekoa. Und bei ihrem Auszug trat Josaphat hin und sprach, hört mich, Juda und ihr Bewohner von Jerusalem. Glaubt an den Herrn, euren Gott, und ihr werdet befestigt werden. Glaubt an seinen Propheten, und das wird euch gelingen. Und er beriet sich mit dem Volk und bestellte Sänger für den Herrn, die Lobsangen im heiligen Schmuck, wobei sie vor dem gerüsteten Herr auszogen und sprachen, preist den Herrn, denn seine Güte währt ewig. Und zur Zeit, als sie mit Jubel und Lobgesang begannen, stellte der Herr einen Hinterhalt gegen die Kinder Ammon, Moab und die vom Gebirge Sihai, die gegen Juda gekommen waren, und sie wurden geschlagen. Und die Kinder Ammon, Moab standen gegen die Bewohner des Gebirges Seir, um sie zu vertilgen und zu vernichten. Und als sie mit den Bewohnern von Seir fertig waren, half jeder dem anderen bei der Vernichtung. Und Juda kam auf die Bergwarte gegen die Wüste hin, und sie sahen sich nach der Menge um, und siehe, da waren das Leichname, die auf der Erde lagen, und niemand war entkommen. Also hier hat der Herr diesen Kampf, diese Versuchung vollkommen ausgelöscht, der hat gar nicht stattgefunden, die haben sich alle gegenseitig abgeschlachtet, diese Völker, und der Herr hat Juda Befreiung geschenkt. Und es geht weiter hier, und da kam Josaphat und sein Volk, um ihre Beute zu rauben, und sie fanden unter ihnen sowohl Habe als auch Leichname und kostbare Geräte in Menge, und sie plünderten für sich, bis es nicht mehr zu tragen war. Und 3 Tage lang raubten sie die Beute, denn sie war groß. Und am 4. Tag versammelten sie sich im Tal Beraka, denn dort priesen sie den Herrn. Und daher gab man jenem Ort den Namen Tal Beraka bis auf diesen Tag. Und weiter in Vers 27 hier. Und alle Männer von Juda und Jerusalem kehrten um mit Josaphat in ihre Spitze, mit Freude nach Jerusalem zurückzukehren. Denn der Herr hatte ihnen Freude an ihren Feinden gegeben. Und was hier also auffällt ist, alle Männer Judas und Jerusalems kehrten mit Josaphat um zurückzugehen. Und das ist halt ein Krieg, nicht normalerweise ein Krieg, da kehren nicht alle Menschen um. Da würden, auch wenn Israel jetzt zum Beispiel von Gott gesegnet ist, auch bei Kämpfen eigene Verluste entstehen. Da würde man eigene Tote haben. Da würden nicht alle Familien aus Juda und Jerusalem ihre Männer wieder zurückbekommen. Und das ist, denke ich, auch, warum der Herr uns gesagt hat, dass wir darum beten sollen, gar nicht in Versuchungen zu geraten. Wir können Versuchungen bestehen. Es wird auch immer wieder mal Versuchungen geben, nicht? Nicht jeder Krieg, den Israel geführt hat, ist so geendet. Aber es wird auch Versuchungen geben, bevor der Herr uns total bewahren kann, sodass wir gar keine Verluste erleiden, sodass wir gar kein Leid erleiden, nicht? Und ich denke, das ist der Grund, warum der Herr uns gebeten hat, also nicht gebeten hat, sondern aufgefordert hat, dass wir bitten sollen, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Übeln. Amen.